Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab. Herzlich willkommen beim Stammtisch. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RefLab und ich sitze heute hier mit einem Überlebenden der spektakulären Flugzeugentführung von 1970. Die damals ein globales Medienereignis war. Der SAF hat im Frühjahr 2024 eine Doku gebracht, Swiss Air Flug 100, Geiseldrama in der Wüste. In diesem Flieger saß Andreas Hopf. Hallo Andreas.
Hallo Johanna.
Im Stammtisch reden wir über Politik aus einer gewissen Distanz. Diese Distanz fehlt uns heute zumindest teilweise, weil du bist ja damals in einen Kampf hineingerissen worden als Geisel, der eigentlich gar nicht dein politischer Kampf war. Du hast ein sehr spannendes Berufsleben gehabt als Ingenieur bei dem Schweizer Konzern Roche. Bist du weltweit herumgekommen? Du hast in Hongkong gelebt, deine zweite Ehefrau hast du förmlich im Urwald aufgegabelt, eine Deutsch-Ecuadorianerin, und du lebst heute im Schweizer Regierungssitz Bern. Andreas, du hast x Flüge gemacht, dein erster Flug aber war tatsächlich dieser Flug 100. Wir haben gestern Abend gemeinsam die Doku angeschaut und ich möchte dich fragen, was hat diese Dokumentation, diese Bilder, was hat das in dir nochmal bewirkt?
Ja, das ganze Thema Nahost ist ja seit letzten Oktober sehr aktuell geworden und da sind auch damit Erinnerungen gekommen an diese Entführung von damals. Und in dem Zusammenhang ist es eigentlich bedenklich, dass jetzt 50 oder über 50 Jahre später eigentlich das Problem immer noch nicht gelöst ist und ein Ende von diesem Konflikt nicht abzusehen ist.
Also du hast diese politische Situation in deinen Gedanken gehabt, weniger dann dein eigenes Schicksal damals?
Ja. Wobei ich unterscheide, dass auf der einen Seite ist es ein persönliches Erlebnis, es kam für mich ganz unerwartet. Ja, ich wollte nach New York und nicht in den Nahen Osten und hatte ganz andere Pläne. Aber ich bin da reingezogen worden, aber nicht als Akteur, sondern eigentlich, wie soll man dem sagen, Opfer ist zu viel gesagt. Ich würde mich nicht als Opfer nennen. Ich bin einfach zufälligerweise in ein weltgeschichtliches Ereignis als Statist reingeraten.
Das ist jetzt ein recht distanzierter Begriff als Statist. Gut, aber der Statist ist auch auf der Bühne sozusagen. Er ist Teil des Geschehens auf der Bühne.
Ja.
Schilder doch bitte noch einmal, wie das für dich war. Also du warst ein junger Mann, es war dein erster Flug, Richtung New York sollte es gehen. Wie war dieser Flug? Wie erinnerst du diesen?
Wie gesagt, es war mein erster Flug. Ich hatte keine Erfahrung auf Flügen, wie das so läuft. Und ich war dann sehr verwundert, dass das nach einer Stunde Flug erstens hat sich überhaupt nichts bewegt und nach einer Stunde nach Abflug schaue ich zum Fenster raus und sehe unter mir den Vierwaldstättersee. Und da habe ich gedacht, da kann etwas nicht stimmen. Also eine Stunde von Zürich weg ist man über Frankreich oder über den Atlantik, aber nicht über den Vierwaldstättersee. Und dann kurz darauf kam die Ansage über den Lautsprecher von einer Frau auf Englisch, die gesagt hat, dass das Flugzeug von der PLO entführt worden ist. Und da haben wir uns alle so ein bisschen verblüfft angeschaut, aber haben das noch nicht ganz ernst genommen. Und dann kam aber ein Mann wie in einem Krimi mit einen Strumpf über den Kopf und in der einen Hand eine Axt, in der anderen Hand eine Handgranate. Und da sah es doch ein bisschen ernster aus und auch gefährlich natürlich. Es wurde gesagt, es darf sich niemand bewegen, muss am Platz bleiben, sitzen bleiben, soll die Hände hinter den Kopf legen. Das hat allerdings niemand gemacht und wurde auch kein Thema mehr. Das wäre sehr unbequem gewesen, für die nächsten 5 Stunden so zu sitzen. Aber wir blieben einfach am Platz und es konnte nicht auf Toilette gehen, nichts. Dann ließ sich die ganze Route verfolgen, über die Alpen und dann über Italien, Mittelmeer, Griechenland, das hat man alles sehr schön gesehen. Zypern erinnere ich noch sehr gut, das hat auch eine typische Form. Und dann wurde es finster und dann hat das Ganze begonnen mit dem Anflug auf diesen auf diese Landepiste. Das ist ja kein Flughafen.
Andreas, lass uns noch mal kurz im Flugzeug bleiben. Mich interessiert, was du da gefühlt hast. Also ich könnte, wenn ich mich da in die Situation versetze, ich glaube, ich wäre wie erstarrt. Wie ist es denn dir da gegangen und wie ist es den anderen gegangen?
Ja, ich glaube, wir haben das, oder ich, gar nicht so richtig ernst genommen, weil es gab damals ziemlich viele Entführungen von Flugzeugen in den USA nach Kuba. Und meistens wurden dann die Leute einfach wieder freigelassen. Und es ging darum, Leute, ich weiß auch nicht mehr genau, was die Gründe waren. Und dann haben wir noch so gesagt, ja, jetzt machen wir halt ein Wochenende in einem Ressort und dann fahren wieder weiter. Also haben sie gar nicht so richtig realisiert, die Bedeutung von dieser Entführung. Das hat sich dann geändert, als wir dann dort gelandet sind.
Weil im Rückblick ist es ja so, wissen wir, dass da etwas begonnen hat, so der moderne Terrorismus. Also das war etwas, da gab es noch keine Erfahrung mit dieser Art von gewaltsamer Entführung, glaube ich.
Ja, es gab schon. Also eben diese Entführung, die waren schon Gewalt, aber nicht mit Toten und so.
Und wie hat die Crew reagiert?
Die Crew, die war nicht sichtbar. Die durften sich auch nicht bewegen. Da war nichts, es war alles, das ganze Flugzeug. Ist nichts gelaufen. Die Crew, die musste auch sitzen bleiben, oder? Also da war gar nichts. Mir ist das nicht so aufgefallen, weil, wie gesagt, ich hatte keine große Erfahrung, wie das abläuft auf einem Langstreckenflug. Und habe das dann auch erst nach und nach bemerkt, was da los ist. Und dann, das habe ich auch schon erwähnt, der Typ mit der Handgranate und der Axt, da wurde es dann schon ein bisschen konkreter und bedrohlicher. Ja.
Und dann seid ihr gelandet? Es ist dunkel schon gewesen. Wie hast du das erlebt?
Die Landung, der hat verschiedene Male angesetzt und ist dann wieder durchgestartet. Und gelandet ist, es war eine harte Landung. Und er musste dann auch bremsen, also mit Reverse Thrust. Bremsen und das hat dann Staub aufgewirbelt, der kam irgendwie dann rein. Hat es ausgesehen, wie das brennen würde, oder? Und dann, als ich stillstand und die Crew hat dann sofort reagiert, haben die Nottüren aufgemacht, die Notrutschen aktiviert und wir sind dann alle über den Flügel oder wo auch immer raus und am Boden, oder? Ja.
Also ihr seid im Sand gelandet, im Wüstensand?
Ja. Und da waren wir umringt von Fedayeen mit bewaffnet natürlich mit Maschinenpistolen und so. Und die haben uns dort so zusammen geherdet und dann wurden uns die Papiere abgenommen, also die Pässe abgenommen und was dann noch alles geschah, das kann ich nicht mehr genau mehr. Nach einer gewissen Zeit konnten wir dann wieder ins Flugzeug und dann passierte die ganze Nacht eigentlich nichts. Und das war sehr unbequem, weil das Flugzeug war voll besetzt, oder? Und es war eng und es gab auch kein Licht mehr und nichts, weil diese Flugzeuge, die haben Reservebatterien nur für kurze Zeit. Also es war eine totale, keine Klimaanlage, kein Licht, nichts hat funktioniert, oder? Und am nächsten Morgen kam dann wieder, wurden dann die Frauen und Kinder, wurden dann im Laufe des Tages, so genau weiß ich das nicht mehr, wurden die evakuiert, also, oder evakuiert, wurden die weggebracht. Mhm.
Und die Entführer, das war die Palästinensische Volksfront, so eine PLO-Splittergruppe. Ja. Die haben insgesamt 4 Flieger, auch aus anderen Nationen, Flieger entführt.
Ja.
Und alle gelandet da, oder zumindest 3 gelandet in der jordanischen Wüste.
Ja, das war also eine TWA, eine BOAC und wir waren dort.
Also Briten, Amerikaner und die Schweizer.
Ja.
Mit der Swiss Air. Und da gab es ein Ultimatum von Seiten der Entführer, die sagten, 72 Stunden, wenn da nicht Palästinenser, die in der Schweiz inhaftiert waren, freikommen, würden die Flieger samt Insassen gesprengt?
Ja, das war die Erpressung. Ja.
Ja. Wusstet ihr davon?
Ob wir das in dem Zeitpunkt wussten? Also es war bekannt, das Attentat, dass es war und dass die in Haft waren, das war schon bekannt, das hat man gewusst. Aber dass jetzt direkt diese Erpressung stattgefunden hat, das war mir jedenfalls in dem Moment nicht bewusst. Aber es wurde dann irgendwie auch schon erwähnt, dass das der Grund ist. Aber wie genau, das weiß ich nicht mehr.
Gab es da so Durchsagen im Flugzeug?
Wenig, mhm. Wenig, das ist der.
Und ihr habt da dann ausgeharrt in einem Flieger, wo die Wüstensonne sozusagen drauf scheint, in der Nacht wahrscheinlich recht kühl auch, ja, geworden.
Es war in meiner Erinnerung, es war nicht unerträglich. Es war natürlich, es war in der Wüste, es war ziemlich heiß am Tag, so nachts, dass es sehr kalt war. Das frage ich mich, wurde auch in dem Film erwähnt, es sei gegen Gefrierpunkt gegangen, das halte ich für unwahrscheinlich. September in Jordanien, da fallen die Temperaturen nicht auf 0 Grad. Aber das ist ich habe diese Bedingungen nicht als unangenehm empfunden oder nicht als belastend. Es war auch so, dass nachdem Frauen, Kinder, Angehörige von Ostblockstaaten und so, die wurden weggebracht. Damit war der Platz geschaffen im Flugzeug, sodass eigentlich jeder eine Sitzreihe für sich hatte. Das war im Flugzeug waren auf jeder Seite 3 Sitze, oder? Und jeder hatte dann 3 Sitze. Und dann, wenn man dann die Mittellehnen hochklappt und so, konnte man ein bisschen unkomfortabel liegen, aber man konnte immerhin besser als nur im Sitzen, oder konnte man so auch schlafen. Oder?
Und durftet ihr auch raus?
Wir durften auch raus. Man konnte dann uns tagsüber oft unter dem Flugzeug, da war ein bisschen Schatten unter den Flügeln und so, das konnten wir machen. Das war, man hatte sogar Zugang zum Gepäck. Das wurde ausgeladen. Und da hatte man Zugriff auf sein Gepäck.
Und wie ging es dir mit dieser Ungewissheit und mit der Angst?
Ja, das war, soll ich sagen, ja, man, wusste nicht, wie das weitergeht. Man verdrängt es dann irgendwie. Wir haben es dann in Arbeiten mit Putzen und so die Zeit vertrieben. Und das hat also mir persönlich geholfen. Ich habe da auch geholfen, Toiletten zu putzen und so weiter. Und das lenkt dann ab. Oder das war in dem Sinn gut. Was wir auch noch, was ich noch erinnere, ist, ich glaube, wir haben auch, ja, die Zeit wurde ja lang, oder? Und da haben wir auch einen Bücheraustausch gemacht. Also Leute, die ein Buch fertig gelesen hatten, haben das dann zur Verfügung gestellt für andere. Das fand ich noch gut, oder? Also damit hat man die Zeit ein bisschen überbrücken können. Sonst erinnere ich nicht, auch die ganze Verpflegung hat eigentlich... Es gab immer etwas, also wir haben nicht gehungert und haben auch zu trinken bekommen. Ich glaube, es gab Tee und so. Also zuerst wurden natürlich die Vorräte vom Flugzeug aufgebraucht, aber die waren rasch weg, oder? Das sind nicht große Vorräte vorhanden, oder? Also an Getränken vielleicht ein bisschen mehr, aber Essen ist natürlich nicht viel da. Und ja.
Gab es einen Moment, wo du gebetet hast?
Gute Frage. Ich bin kein religiöser Mensch. Ich glaube, ich habe nicht gebetet.
Ich weiß, aber du bist ja in der Schule, hast du bestimmt Gebete gelernt und in deiner Familie gibt es auch Vorfahren, die Pastoren waren.
Ja. Ich komme aus meine Vorfahren sind X-Pfarrer und so, aber das und die Großmutter hat immer vor dem Essen hat die noch ein Tischgebet gehalten, aber das war bei uns nicht üblich. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt gesagt habe, oh lieber Gott, lass mich da rauskommen. Das erinnere ich nicht so. Ich habe gehofft, dass es natürlich, aber nicht auf dieser Basis. Ich habe gehofft, dass man sonst einfach eine Lösung findet. Ja. Das Schlimmste dort war eigentlich schon das Gefühl, nicht frei dass man keine Bewegungsfreiheit hatte, oder? Man war gefangen. Und ich war mal im Gefängnis. In der Rekrutenschule hatte ich 5 Tage scharfen Arrest, weil ich zu schnell gefahren bin. Und deshalb wurde ich verurteilt zu 5 Tagen scharfem Arrest. Und das war vergleichbar, nur war das dort viel schlimmer. Das war in der Kaserne Frauenfeld, in einer Zelle, ohne irgendetwas zu lesen, ohne die Und dort habe ich wirklich das Gefühl von Gefangenschaft erlebt, oder? Und das hat sich dann wiederholt eigentlich bei dieser Entführung. Wobei, es war nicht die Isolationshaft wie da beim Militär, sondern es war eine Geiselhaft. Ja. Aber wir waren in einer größeren Gruppe, man konnte kommunizieren. Und hier ist auch etwas, was ich da vielleicht hier anbringen könnte, da in diesem Film, den wir gestern gesehen haben, wird ja die Crew vor allem kommt zu Wort, oder? Und da habe ich gemerkt, die waren schon viel mehr eingebunden, die wurden auch immer wieder vom Captain gebrieft und so weiter. Und das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich war Passagier, oder? Und die Passagiere musste man, wie der Purser da gesagt hat, der musste schauen, dass man sie beschäftigt und dass sie ruhig bleiben und so. Und das waren schon verschiedene Rollen, oder? Und das war mir bis jetzt gar nicht bewusst, aber das ist mir gestern noch so aufgetaucht, dass wir eigentlich da mehr ziemlich bevormundet wurden.
Das scheint ja auch in den unterschiedlichen Fliegern auch unterschiedlich gewesen zu
das
sein.
Das wusste ich auch nicht, weil wir hatten keinen Kontakt zu den anderen Flugzeugen, oder? Das war ja offenbar dann dem TWA, waren, glaube ich, ziemlich schlimme Zustände, auch Rivalitäten, Streitereien und so, das hatten wir nicht. Es hat ein Fall, hat einer durchgedreht, und das war angeblich, ich habe den nicht gekannt, angeblich war das ein US-Soldat, der aus Vietnam zurückkam. Und der hat dann psychisch durchgedreht, und wie das dann weitergegangen ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht, aber ich erinnere mich, der hat angefangen zu schreien und um sich zu schlagen und so. Und aber wie gesagt, das ich war nicht direkt betroffen, und der ist dann irgendwie, hat man den weggebracht, ich weiß es auch nicht mehr.
Der saß in der Swiss Air.
Das war in der Swiss Air.
Du hast erwähnt, die Flight Attendants, ich kenne den Ausdruck so gar nicht, weil ich kenne eigentlich Stewardessen und Stewards. Es gab auch einen Maître de Cabine, kommt in der Doku vor, und er musste, was ihn bis heute quält, Menschen mit jüdischen Pässen rausholen. Hast du das mitbekommen?
Nein. Das ist, wie gesagt, ich saß an meinem Plätzchen, wenn ich nicht irgendwie Toiletten putzen war oder unter, im Freien, und habe mich mit Büchern lesen und beschäftigt. Aber wie gesagt, ich war ein Statist.
Jetzt hast du erwähnt, dass du beim Militärdienst da mal in den Knast musstest und dass das fast schlimmer war, hast du gesagt. Aber damals wusstest du ja, das wird jetzt ein paar Tage dauern.
Ja, das war nicht bedrohlich.
Und dort war ja eine offene Situation.
Ja, das ist in dem Sinn ist es nicht vergleichbar, weil das mit dem Militär, da wusste ich, das sind 5 Tage, die gehen vorbei, du kommst mit Sicherheit, kommst du da wieder raus, oder? Und das ist überhaupt nicht vergleichbar. Aber die Isolation, die war schlimmer, oder? Und wenn es auch nur 5 Tage sind, das habe ich sehr, als sehr schlimm empfunden, oder? Ja.
Heute haben wir da die Hamas, die kämpft, die sind religiös-fanatische Kämpfer. Damals hatten wir linke marxistische Befreiungskämpfer, diese Volksfront. Ja. In der Dokumentation sieht man da einige, auch der Anführer, die für mich unglaublich cool, muss ich sagen, rüberkommen, so wie Che Guevara oder so. Wie hast denn du diese Entführer erlebt?
Ja, ich habe sie nicht so direkt erlebt. Es hat dann, das wurde beim Film auch erwähnt, viele haben mit denen angefangen zu plaudern. Und das ist ja das bekannte Stockholm-Syndrom. Und das habe ich nicht mitgemacht. Ich wollte mit denen eigentlich keinen Kontakt. Ja, und das andere ist, die waren natürlich, wie gesagt, der Unterschied jetzt zu Hamas heute, so, die waren nicht irgendwie religiös motiviert, die waren schon, das waren nicht Islamisten oder was, sondern waren es alles Muslime, aber nicht fanatische. Es ging mehr um soziale Sachen oder um nationale, um die palästinensische Nation, und die waren eindeutig links orientiert. Man sah ja auch auf diesen Dingsbildern von, glaube ich, Lenin und so, habe ich da im Hintergrund gesehen, Fotos hinter diesen Leuten, oder? Also die waren eindeutig eher in diese Richtung.
Das war 1970 die Entführung, und nur wenige Jahre davor, 1967, gab es ja den Sechstagekrieg. Da ist ja der israelische Staat angegriffen worden von den Nachbarn Ägypten, Syrien und Jordanien. Und in dieser Zeit ist dann, aus der stammt diese Besetzung, die uns bis heute beschäftigt, des Westjordanlandes, Ostjerusalems sowie Gaza. Und nochmals vorangegangen, bereits in den 40er Jahren, war ja etwas, was auf arabischer Seite Nakba genannt wird, das heißt auf Arabisch Unglück. Zwischen 1947 und 1949 sind ja rund 700.000 arabische Palästinenser aus dem vormals britischen Mandatsgebiet geflohen und beziehungsweise auch vertrieben worden.
Vertrieben worden.
Und bis heute beschäftigt uns ja das, was dann diese Besetzung dieser Gebiete anlangt. Und das ist nur der politische Kontext jetzt. Diese Besetzung, die war eben 67 und wenige Jahre später war dann diese Flugzeugentführung. Also das ein bisschen zu dem politischen Kontext dieser Befreiungskämpfer, wie sie sich selber gesehen haben. Das nächste Kapitel: Ihr habt die Flugzeuge verlassen können und seid in Busse gebracht worden.
Ja.
Wie erinnerst du dich daran? Wie erinnerst du das?
Ja, es hieß irgendwie aussteigen. Ich glaube, wir konnten sogar noch etwas mitnehmen. Und dann wurden wir in diese Kleinbusse gebracht. Die wurden von der jordanischen Armee gestellt. Der Fahrer war ein Soldat von der Armee, ein Armeesoldat, also kein PLO-Kämpfer. Aber ein solcher war dort mit einer Maschinenpistole im Anschlag. Der stand dann neben dem Fahrer, also hat die Passagiere im Visier. Die Maschinenpistole nicht auf uns gerichtet, sondern einfach in den Händen gehabt. Und dann sind wir losgefahren und nach ein paar hundert Metern angehalten. Und da war rundherum war die jordanische Armee, hat einen Kreis, also hat es eingekreist. Und dann haben Diskussionen angefangen, die ich nicht verstanden habe. Es war alles auf Arabisch. Und dann haben wir gesehen, wie die Flugzeuge in die Luft gesprengt wurden. Und dann ging wieder die Diskussion los und plötzlich hat dieser unser Wächter oder Bewacher, oder wie man dem sagen soll, hat dann plötzlich das Gewehr in Anschlag genommen und Finger am Abzug und auf uns geschaut. Und es gab einen riesen, ja, und das war der Moment, wo ich dachte, jetzt ist es fertig, oder jetzt musst du nur den Finger krümmen und dann geht es los. Und das war eigentlich der dramatischste Augenblick. Und es ging einige Zeit. Ich kann nicht mehr sagen, ob das Minuten, also es waren nicht Stunden oder so, es waren vielleicht ein paar Minuten oder so. Und dann war wieder ein riesen Palaver und dann hat sich das entspannt und der Typ hat die Pistole weggenommen und hat in die Brusttasche gegriffen und Zigaretten rausgenommen und uns Zigaretten verteilt und hat wieder gelächelt. Also es war ein absolut von der Bedrohung war dann plötzlich wieder eine freundschaftliche Geste. Es war also sehr, sehr, aber es ja, ein starker Kontrast war es dann. Aber wir waren natürlich erleichtert, oder? Und dann sind wir losgefahren und nach Amman. Das ging, ich weiß nicht, wie weit das war. Aber das ist ja auch egal. Und am Stadtrand irgendwann, an einer Kreuzung oder so, ist dann dieser PLO-Mann ist dann ausgestiegen und verschwunden. Und wir sind dann weitergefahren und wurden ins Hotel gebracht.
Und dann wusstest du, jetzt bist du frei.
Dann war eigentlich klar, ja, wo der mit seiner Maschinenpistole weg war und ich in ein normales, ja, in der Stadt, in einem Hotel war, war schon die Erleichterung sehr groß. Und das habe ich dann auch, die Reaktion kam dann, ich bin dann in mein Zimmer gegangen und habe mich aufs Bett gelegt und geheult. Oder? Das war dann die Entspannung, das war die war schon, da habe ich gemerkt, wie stark die gewesen war. Oder? Aber damit ist das alles andere dann kam und dann irgendwie wurden wir am nächsten Tag wurden wir dann begleitet vom Roten Kreuz, glaube ich. Und es war auch eine Maschine, die das Rote Kreuz gechartert hat, hat uns dann nach Zypern gebracht und dort umsteigen in ein Swissair-Flugzeug nach Zürich und so weiter. Aber damit war eigentlich die Sache erledigt, ja. Also erledigt. Nicht erledigt, aber erlebt mal hinter uns gebracht.
Dann die glückliche Heimkehr in die Schweiz?
Ja, das war dann einfach, und das musste ich natürlich die Geschichte 100-mal erzählen. Und ich weiß noch, in Zürich wollte ich rausgehen und dann ist dort die Türe aufgegangen und hinten dran war eine Riesenmenge, auch mit Reportern und Blitzlichtern und alles und so. Und dann habe ich gesagt, nein, da gehe ich nicht raus. Bin wieder rückwärts und irgendeinen Nebenausgang und dann von hinten raus. Aber ich bin dann trotzdem, weil meine Angehörigen waren ja auch dort, haben mich dann abgeholt.
Siehst du, und 50 Jahre später wirst du dann interviewt von mir.
54 Jahre später, ja.
Wenn du jetzt nochmal nachdenkst, du hast schon gesagt, du musstest die Geschichte oft erzählen, du hast sie auch oft erzählt, das ist auch ein Bedürfnis, das verständlich ist. Was würdest du sagen für Nachwirkungen dieses ja traumatischen Ereignisses hat es in deinem Leben, dann in dem späteren Leben? Du warst ja damals, glaube ich, 27?
27,
ja. Welche Nachwirkungen hat es gegeben?
Ich habe jetzt auch lange überlegt, ich glaube, eigentlich keine, jedenfalls nicht groß spürbare, also, und ich würde sicher nicht von einem Trauma reden oder so etwas. Es ist eine Erfahrung und hat mich vielleicht ein bisschen sensibilisiert für das solche, vielleicht politisch, aber es hat mich auch gezeigt, wie verletzlich wir eigentlich sind. Oder unsere Gesellschaft ist ja auch sehr...
Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, wie es dich politisch sensibilisiert hat?
Ja, nicht im Sinn von diesem ganzen Nahostkonflikt. Das ist mir irgendwie fast zu komplex, weil es sind dort keine klaren, es gibt dort, man kann nicht sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Und,
du hast große Resilienz bewiesen. Du bist danach, und ich glaube recht knapp danach, berufsbedingt wieder in den Flieger gestiegen. Erinnerst du dich an diesen ersten Flug danach? Heute noch?
Ja, da erinnere ich mich, aber das war eher amüsant als irgendwie schlimm. Also ich hatte überhaupt keine Hemmungen, wieder in ein Flugzeug zu steigen, einfach aus der Überlegung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du schon wieder in so etwas gerätst, die ist äußerst gering, oder? Und die Swissair hat mir dann natürlich ein VIP-Treatment gegeben, oder? Und ich wurde in der VIP-Lounge, wurde ich mit Champagner und weiß nicht was alles versorgt, wurde dann von einem eifrigen Betreuer direkt zum Flugzeug gefahren. Damals musste man noch im Auto, in der Limousine zum Flugzeug gefahren und in der ersten Klasse betreut, aber das ist alles, darum erinnere ich das, weil ich sonst nicht erste Klasse geflogen bin. Aber das ist nur mehr auf der anekdotischen Seite als etwas anderes. Ja.
Du hast gesagt, kein Trauma, aber es hatte verträumte Momente gegeben. Eine Stewardess hast du ja auch später noch getroffen.
Ja, das schon, aber das war, wir sind uns dort einfach, wir haben gemeinsam dort geputzt und wir haben uns dann nochmal irgendwo in Zürich mal getroffen und so, aber seither nicht mehr.
Also diese Ausnahmesituation mit aller Angst und Anspannung, da gab es auch wie lichte Momente.
Ja, das hat mir sicher sehr geholfen, oder? Ja, das ist schon so. Und, aber es war nicht etwas, es gibt ein Gegenbeispiel, also da hat keine Romanze begonnen. Im Gegensatz zu anderen zwei, soviel ich weiß, haben sich zwei dort getroffen und die haben sich dann auch, die haben dann auch geheiratet, oder? Also die haben den Grundstein gelegt für ein gemeinsames Leben. Und das war bei mir und bei dieser Frau nicht der Fall.
Die Schweizer Diplomatie hat damals viel getan, um ihre Bürger aus dieser Situation herauszuholen und hat gleichzeitig aber Recht gebrochen. Wie siehst du diese Diskussion?
Ja, das Dilemma besteht auf jeden Fall. Und ich habe einen persönlichen Aspekt. Ich bin froh, bin ich freigekommen. Und auf der anderen Seite sehe ich durchaus, dass die Staatsräson hätte vorgeschrieben, dass man halt jetzt stur bleibt und fest. Und ja, wenn man da auf die Erpressungen eingeht, dann hat das nur weitere Erpressungen zur Folge. Und ja, das sind zwei Aspekte, die man nur mit einem großen Spagat überwinden kann. Also ich trenne das. Es ist mein persönliches Schicksal, ist mir natürlich näher als die Staatsräson, aber das ist egoistisch gedacht wahrscheinlich. Aber ich habe auch nicht im Sinn, als Winkleried mich da so irgendwie für irgendwelche Ideen zu opfern. Ja. Aber ich hatte ja gar nicht die Wahl, das kommt ja dazu, oder? Da konnte ich nichts dazu sagen, es wurde anderswo entschieden. Ja.
Einige Dutzend Mitgeißeln waren ja noch länger inhaftiert. Die sind in palästinensische Flüchtlingslager in Amman gebracht worden. Und dann sind diese Flüchtlingslager von Jordanien bombardiert worden. Es gab einige tausend Tote. Ja. Wusstest du auch davon? Hattest du Kenntnis davon, dass es für manche noch...
Nein, eigentlich nicht, dass ich mich erinnere direkt. Also ich wusste, dass die noch länger behalten wurden. Aber was dann sonst ging, weiß ich nicht mehr. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen. Ich war nachher in den USA eine Zeit lang. Und in den USA hat man von dem, das war überhaupt kein Thema. Und das in dem Zusammenhang nur zu sagen, wie in der Zeit in den USA, das war die Zeit vom Vietnamkrieg, hat kein Mensch in meinem Umfeld damals vom Vietnamkrieg geredet. Aber das nur aus Zwischenbemerkung. Die waren sehr auf sich selbst, aber nicht mal dieser Krieg war ein Thema.
Das Geiseldrama endete dann schließlich so, dass meines Wissens alle überlebt haben. Und ja, das reicht fast ans Wunderbare.
Ja, es ist nicht selbstverständlich. Ja. Ja. Nein, auch die ja länger zurückgehalten wurden, ja unter sehr misslichen Umständen. Das war mir auch nicht bewusst. Ich wusste, die waren einfach noch länger dort. Aber dass sie dort wirklich in Gefahr waren und das war mir nicht bekannt. Aber umgebracht wurde niemand. Ja.
Andreas, vielen Dank für dieses berührende und offene Gespräch.
Bitte, bitte. RefLab.